Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben vorhin das Evangelium gehört, das Osterevangelium nach Markus im 16. Kapitel. Es gibt kein Evangelium, das in einer Kirchengemeinde wie der unseren häufiger gelesen wird als dieses. Es wird eben nicht nur an jedem Ostersonntag gelesen, sondern es wird gelesen jedes Mal, wenn wir einen unserer Mitchristen, eine Schwester, einen Bruder aus den Händen geben müssen und sie zu ihrer letzten Ruhestätte geleiten. Wenn wir Abschied nehmen, wenn wir schmerzhaft wahrnehmen müssen, dass das irdische Leben eben seine Grenzen hat. Und dieses Evangelium, es will uns immer wieder den Blick weiten über all das, was unsere Alltagserfahrungen bringen, über all das, was wir wissen von Anfang und Ende, von Leben und von Endlichkeit. Es will uns die Tür öffnen, hinüber in die Ewigkeit, in das ewige Leben. Und entstanden ist es genau in einer solchen Abschiedssituation. Jesus ist gestorben am Karfreitag. Nach dem Gesetz musste er noch vor Beginn des Schabbat, sprich Sonnenuntergang am Freitag, ins Grab gelegt werden. Das haben sie gerade noch geschafft. Aber das, was man so tut, wenn man einen Menschen bestattet, dazu war die Zeit zu spät, der Schabbat war da. Keiner konnte den üblichen Dienst an einem Toten letztlich dann noch vollziehen. Und den ganzen Sabbat über herrschte Ruhe. Und als dann zwei Tage später, die drei Frauen zum Grab kamen um an Jesus das zu tun, was man tut, seinen Leichnam zu salben, ihn in schöne, edle, reine Tücher zu wickeln, ihm sozusagen die letzte Ehre zu erweisen, ihn zu balsamieren. Da geschieht das Unfassbare. Die drei, sie kommen mit Tränen in den Augen. Denn sie wissen, dass sie ein letztes Mal ihren Herrn Jesus sozusagen in die Hände nehmen, ihm ein letztes Mal einen Dienst erweisen können. Sie haben noch den ganzen Schrecken des Karfreitags im Kopf, sie haben die Angst in der Seele. Und dann sehen sie, dieses Grab ist offen. Der schwere Stein, er ist zur Seite gerollt. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Gerade vielleicht noch waren die Gedanken, schaffen wir drei schwachen Frauen das, diesen schweren Stein dort wegzurollen? Müssen wir uns Hilfe holen? Und dann plötzlich, es ist ja schon offen. Und sie gehen hinein. Und sie erfahren, was geschehen ist. Die größte Geschichte der Menschheit. Wie oft hört man diesen Satz? Ich würde ja so gern wissen, wie es jenseits der Schwelle des Todes ausschaut. Und manch einer antwortet, ja, ich auch, aber zurückgekommen ist ja noch keiner. Und dann kommt der Satz, nein. Einer doch. Und genau diesen einen, den finden sie gerade nicht mehr. Was für ein Schrecken. Ist der Leichnam gestohlen? Haben ihn die Römer geholt? Haben ihn die Pharisäer oder die hohen Priester aus seinem Grab gerissen? Und dann diese Gestalt. Ein Jüngling mit einem langen weißen Gewand an. Wir denken immer, und vielleicht auch zu Recht, dass das ein Engel gewesen ist, ein Bote Gottes. Markus traut sich das nicht ganz so einfach zu schreiben. Er spricht einfach von einem Jüngling, der berichtet. Und der ihnen erstmal ihre Furcht ausredet. Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Sieh doch hier die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die drei Frauen, die beiden Marias und Salome, das mit einem nüchternen Lächeln quittiert haben. Ja, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Da lag er, ja. Sondern, dass in ihren Seelen erstmal ein gewaltiger Aufruhr entstanden ist. Hin und her gerissen zwischen Trauer, zwischen nicht glauben können und Freude. Die größte Geschichte der Menschheit. Der Tod ist überwunden. Er ist besiegt und sie stehen vor dem Beweis. Und dann bekommen die drei einen Auftrag. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und zunächst haben die drei gewaltig Angst. Der Schock sitzt tief. Es dauert eine Weile, bis die Trauer aus dem Herzen herausgekämpft ist, bis die Freude über die Auferstehung wirklich auch die Spitzen der Seele erreicht hat. Zunächst mal sind sie völlig durcheinander, zittern und Entsetzen ergriff sie und zunächst schwiegen sie. Nach einiger Zeit jedoch macht sich Maria Magdalena auf den Weg und berichtet, erfüllt den Auftrag. Und da beginnt die Sache noch in einem anderen Licht auch spannend zu werden. Wir haben auch die Epistel gehört vorhin. Paulus, der schreibt und genau auflistet, wer den Auferstandenen nacheinander gesehen hat. Ist euch da was aufgefallen? Er hat nur von Brüdern gesprochen. Jakobus, Petrus, weitere 500 Brüder. Von Frauen hat er nichts gesagt. Von den dreien, die zuerst am Grab waren, sagt Paulus nichts, aber das ist typisch für ihn. Maria ging als Erste, nachdem sie ihre erste Furcht, ihr Entsetzen überwunden hatte, ging als Erste und berichtete Petrus und den Jüngern. So geht die Geschichte weiter. Und die Herrschaften haben erstmal ihr nicht geglaubt. Die haben gedacht, na, die ist hysterisch worden. Und hysterisch konnten nach der Lehre der alten griechischen Ärzte ja nur Frauen werden, weil es von der Hystera, der Gebärmutter, kommt. Wie geht die Geschichte weiter? Nicht ganz so, wie Paulus es beschreibt. Denn Maria von Magdala zum Beispiel sagt es nicht nur Petrus und den Jüngern, die bei ihm zu Hause sitzen, sondern sie macht sich auf den Weg und erzählt es. Erzählt von der Auferstehung Jesu, von der Begegnung am leeren Grab. Sie tut es nicht nur in Jerusalem, nicht nur im Umfeld der Stadt, sondern sie macht sich auf die Reise ins Mittelmeer hinein. Maria von Magdala ist die erste Missionarin. Kommt in der Apostelgeschichte aber nicht vor. Es gibt heute noch eine ganze Reihe von Klöstern auf den griechischen Inseln, die sich direkt auf Maria Magdalena zurückführen. Diese Stempel, diese Zeugnisse ihrer Tätigkeit sind geblieben. Die ließen sich nicht auslöschen von den Kirchenvätern, die keine Kirchenmütter haben wollten. Und ausgerechnet diejenige, die zusammen mit zwei anderen als erste von der Auferstehung Jesu erfahren hat, ist dann im Lauf der Geschichte immer mehr in ein ganz eigenartiges Licht gerückt worden. Plötzlich war Maria von Magdala die Ehebrecherin, die Jesus vor der Steinigung bewahrt hat, obwohl das biblische Zeugnis nichts davon aussagt. Plötzlich wurde Maria von Magdala in der Kunst die personifizierte Versuchung. In Venedig gibt es eine Kirche, da gibt es ein Bild von ihr, wo sie das Dekolleté weiter heruntergezogen hat, als es schicklich ist. In dieser Kirche gibt es tatsächlich ein Gemälde, das heißt die heilige Brustwarze. Und das ist eine Darstellung der Maria von Magdala. Es wäre interessant gewesen zu wissen, wie zum Beispiel ein Petrus oder ein Paulus innerlich reagiert hätten, wenn man sie oder ihre Tätigkeit plötzlich so in einer ganz eigenartigen Weise verändert hätte. Zunächst flohen sie, wie alle anderen auch. Aber dann breiteten sie wie damals zur Geburtsgeschichte die Hirten das Wort aus, verbreiteten es, damit möglichst viele es erfahren. Und am Anfang waren es Frauen und Männer in gleichem Maße. Und wenn ein alter männlicher Pfarrer an einem Ostersonntag eine schier feministische Predigt hält, hat es ja auch was Österliches. Frohe Ostern. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.